Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemeinsinn oder Unsinn, dem Community-Podcast. Mein Name ist Peter und ich habe da die Ehre, die richtig große Ehre, meinen Dauergast Mason zu begrüßen. Hallo Mason!
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Also das wird hier mittlerweile, das geht auch mir an die Substanz. Erstmal hallo, aber also ich habe keine Kraft mehr. Das ist einfach.
Okay, gut. Das heißt, ich nehme mir mit, dass wir, wenn wir Staffel 2 machen, einen neuen Dauergast brauchen. Auf jeden Fall schon mal vorab danke für deine ganze Unterstützung. Nein. Natürlich mein guter Co-Host Mason. Hi.
Nice.
Wir reden jede Woche über Communities und beziehungsweise über allgemein Kommunikation in Unternehmen und wie sie durch Communities im Unternehmen gestärkt werden kann. Das letzte Mal hatten wir eine super spannende Folge, wo wir uns sehr lange in verschiedenen Rants verloren haben. Aber ich glaube, es war einfach wichtig, mal zu zeigen, wie sehr eigentlich die Kommunikation unterschätzt wird in Unternehmen und wie gut sie eigentlich auch messbar ist. Aus dem Grund, da auf jeden Fall nochmal reinhören, wenn ihr gerade denkt, Kommunikation messbar, wie geht denn das? Da haben wir am Anfang ein bisschen über Masons Urlaub geredet, aber danach sind wir richtig tief in die Substanz gegangen. Ja, Mason, wie geht es dir? Hast du irgendein tolles Thema die Woche gehabt, über das du am Anfang sprechen möchtest?
Also mir geht es erstmal sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den Ende der Woche, auf das Ende der Woche, weil wir jetzt morgen beim Kunden vor Ort sind und den Kunden im Rahmen eines Events mitbegleiten können, was komplett über unsere Plattform, also nicht komplett, aber zu Großteilen über unsere Plattform auch administriert wird. Und da haben wir einige coole Funktionalitäten mit dem Kunden zusammengebaut, die das erste Mal im Einsatz sind. Und das begleite ich vor Ort und da freue ich mich einfach richtig drauf. Ansonsten in der Woche echt wirklich viel passiert. Also meine Augen haben jeden Abend wehgetan, weil ich die ganze Zeit verkaufsmäßig unterwegs gewesen bin, Vollgas aufgenommen habe, jetzt nach der längeren Einarbeitungszeit. Und ich fühle mich einfach gut, dass ich jetzt endlich anfange, Pace auf die Straße zu bringen. Wie geht's dir denn?
Mir geht's auch super. Also, wenn man von davon absieht, dass die Nächte ziemlich kurz sind, aber so ist es halt mit einem Kleinkind, geht's mir echt gut. Wir haben große Fortschritte in einem Kundenprojekt gemacht, wo wir gerade viel programmieren, wo ich wieder ein bisschen mehr in die Technik zurückgerutscht bin. Aber allgemein gerade die Fortschritte, die verschiedenen neuen Kunden, mit denen wir arbeiten, das ist einfach geil, wie wir da vorangehen. Macht super viel Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass das Thema Community gerade von Woche zu Woche größer wird. Also entweder wird meine Filterbubble, in der ich bin, so ein bisschen immer enger und enger und ich rede nur noch mit Leuten, die das genauso sehen, aber gefühlt überall droppen diese Begriffe Community gerade rein und du hast das Gefühl, hey, so langsam kommt das Thema an. Und wenn du dir die ganzen Vorteile einer Community anschaust, ist es ja auch klar. Du bist strukturierter, du bist effizienter und du hast einfach auch einen Mehrwert, den du rausziehst.
Es ist tatsächlich auch krass, wenn du nur auf das Wort Community achtest, dann hast du an jeder Ecke mittlerweile einfach dieses Wort. Das ist für uns natürlich schwierig teilweise, weil das dann wieder zu sehr in irgendeine Schublade gepackt wird. Entschuldigung. Aber also ob es jetzt Gruppen sind via LinkedIn, das wird nicht mehr als Gruppe bezeichnet, sondern als Community, ob das kleinere Grüppchen in irgendwelchen Chats sind, das ist auch keine Gruppe, das sind auch keine Bekannten, das sind alles Communities und Co. Und der Begriff, das ist jetzt, man merkt jetzt richtig, das schwappt drüber. Komplett diese Welle aus Amerika ist da. Ne? Der Tsunami ist auf Europa getroffen und es knallt überall, knallen die Communities aus dem Nichts.
Ja, es wird aber halt entsprechend auch sehr inflationär gebraucht.
Ja, ne? voll. Also, ne? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, ich hatte letzte Woche noch das Thema, ja, also eine Community habe ich schon, brauche ich nicht. Ich sehe ja, wie machst du das denn? Ja, ich habe halt wirklich so eine LinkedIn-Gruppe. Sind da Leute drin? Werden die regelmäßig von dir mit Informationen versorgt? Hast du eine Ahnung, wer da drin ist? Wie viel die interagieren und Co.? Ja, nee, das brauche ich ja nicht. Okay. Dann,
und schon sind wir wieder bei der Messbarkeit.
Und so, das ist wie so ein kleines Prestigeobjekt. Natürlich habe ich eine Community. Da sind 200 Leute drin. Hauptsache, man kann das in irgendeinen Feed reinpacken, in irgendeinen Post verarbeiten, auf die Website packen. Wow, unsere Community ist die größte AI-Community in dem und dem Bereich. Ja, der Bereich ist gerade neu entstanden. Natürlich gibt es dann auch keine andere Community. Und ich glaube, da will man relativ viel einfach für sich nutzen, so Reichweite generieren und Co., aber der wirkliche Nutzen hinten dran, mach mir die Sinnflut, wird einfach
nicht gesehen. Ich habe ja 2000 Follower auf LinkedIn, das heißt, ich kündige jetzt und meinen Job, weil ich habe ja die Peter Vogelmann Community mit 2000 aktiven Mitgliedern. Wenn ich die bespiele, kann ich so viel Geld rausziehen. Naja, also nur weil ich eine Gruppe habe oder nur weil ich entsprechend Follower habe, hat das noch nichts mit Community Management zu tun. Und man muss da entsprechend auch rangehen, man muss auch überlegen, auch Ziele definieren. Wie gehst du mit dieser Gruppe um? Was willst du da rausziehen? Etc., etc., etc. Und wenn du mal reingehst in das Thema Community, da hatte ich am Montag eine super, super interessante Frage, die ich dir mal stellen wollte. Weil ich habe meine Antwort für mich gefunden, was das Thema angeht. Aber mich interessiert mal ein bisschen, wie du zu dem Thema denkst. Ich war, nur um ein bisschen Kontext zu liefern, am Montag zum LinkedIn Live beim BVMW eingeladen, bei der guten Conny. Wir haben ein bisschen über das Thema Corporate Community gesprochen. Und die Conny, die ist relativ affin dafür, dass ihre Mitglieder nicht nur so ein bisschen ihre Mitglieder sind, die sie bespiegelt, sondern sie betrachtet sie auch als Community. Das heißt, sie ist relativ weit, was das Thema angeht. Aber nach und nach, aber vieles so wieder aus dem Bauchgefühl raus. Wie wir es häufig bei Unternehmen erleben, die schon eine gut funktionierende Community haben, viel aus dem Bauch raus, kein wirkliches Verständnis für die Prinzipien hinten dran. Und Conny ist super schnell auf das Thema aufgesprungen. Sie hat innerhalb von wenigen Minuten schon direkt gemeint, oh, krass, ja, das ist ja für jedes Unternehmen wichtig. Krass. Und hat dann eine Frage gestellt, die mich erstmal ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, das ist einfach klar von vornherein. Ab wie vielen Leuten redet man von Community?
Dadurch, dass ich das LinkedIn Live gesehen habe, ist das ein bisschen natürlich jetzt influenced, aber ich tue jetzt, beziehungsweise ich habe, während ich das LinkedIn Live gesehen habe, mir versucht, diese Frage selbst zu beantworten, während du darüber geredet hast. Und ich hätte, weil ich letzte Woche tatsächlich auf der Messe darauf angesprochen wurde, ab wann macht es Sinn, bin ich so mit 20 Leuten ins Rennen gegangen. Weil ich gesagt habe, mit 20 Leuten fängt es so an, dass die Leute größere Kommunikationswege haben. 20 Leute können super krass viel Wissen sich erarbeiten, Informationen erarbeiten. Und ab dann brauchst du eine richtig gut funktionierende Struktur, damit sich die Leute nicht verlieren. Und dass es effizient bleibt und dass nicht die Hälfte super informiert ist und die andere Hälfte ist irgendwie Teil, aber auf dem Blatt Papier und mehr nicht. So. Deswegen, ohne das LinkedIn Live gesehen zu haben, wäre ich mit 20 reingegangen. Ja.
Und willst du uns, denen, die es nicht gesehen haben, beantworten, was ich gesagt habe? Und willst du darauf eingehen oder soll ich es einfach nochmal aufführen und dann gehst du?
Wir machen das anders. Aber Peter.
Der Interviewer kommt raus, Mason, also.
Aber lieber geht's. Peter, bin ich mit meinen 20 eigentlich auf der richtigen Seite oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Schlaus mich auf, bitte.
Also lieber Mason, nein. also du hast einen relativ guten Ansatz bei diesen 20 gefahren. Du hast sehr viele Communities schon erlebt und 20 ist wirklich das, wo wir in den meisten Unternehmen Strukturen finden, die einer Community erinnern. Das sind die typischen Projektteams etc. Ja. Aber wenn du rein gesellschaftlich an die Sache rangehst, dann hast du ja bei dem Thema Corporate Community zwei Bereiche, zwei Beispiele mit drin. Du hast einmal Corporate, das ist das Thema für die Firma, und einmal Community für die Gemeinschaft, weil eigentlich ist Community ja nichts anderes als das Wort Gemeinschaft übersetzt. Und wenn du dir jetzt mal Gedanken darüber machst, wie eine Gemeinschaft strukturiert ist, dann wären schon du, ich und unsere Producerin Diana eine Gemeinschaft an sich. Wir sind zu dritt, wir beide reden jetzt miteinander, gehen wir mal davon aus, Diana würde danach den Podcast nicht schneiden und ich erzähle dir jetzt eine Information. Die Information ist aber wichtig für die Diana. Du denkst, ich sag's dir, Diana. Ich denke, du sagst es dir, Diana. Mhm. Dann haben wir schon bei 3 Leuten einen Informationsverlust, dadurch, dass aus der Gemeinschaft eine Information nicht an eine der Beteiligten gekommen ist. Das heißt, so dumm es klingt, sobald ich mehr wie 2 Personen habe, kannst du von einer Gemeinschaft reden und im kleinen Form auch schon von einer Community. Mhm. Natürlich redest du eher im Regelfall von einer Art Team oder einer Gruppe, aber auch hier können viele, viele Dinge einer Community schon angesetzt werden. Wenn du dir mal überlegst, wie zum Beispiel Familien miteinander interagieren, da gibt es regelmäßige Events, wo sie zusammenkommen, um sich auszutauschen. Zum Beispiel das gemeinsame Abendessen. Ich glaube, das ist so der Klassiker, den viele kennen, dass die Familie sich abends zusammensetzt, wenigstens eine Mahlzeit, wo alle am Tisch sind, halten. Das heißt, hier haben wir schon dieses Thema, ein Event, auf dem alle sind, damit sie Informationen bekommen. Es gibt vielleicht einen Familienkalender, wo man da die Events einträgt, wo, hey, ich gehe mal da raus oder so, damit alle informiert sind, alle haben Zugriff drauf. Es gibt vielleicht einen Familienchat, wo darüber informiert wird. Das heißt, da können wir schon super viele Methoden des Community Managements anwenden. Und meistens ist es so, und das ist jetzt das Lustigste, dass sich automatisch einer in der Familie dafür verantwortlich sieht, das Ganze zu machen. Einer hostet den Familienkalender, einer ist immer der, der in die Gruppen steht, hey, Achtung, Info an alle, das und das und das ist passiert. Das heißt, hier haben wir schon einen nativen Community Manager in so einer kleinen Gruppe wie einer Familie schon mit drin. Das heißt, ihr könnt super viel aus dem Alltag, aus diesem typischen Gruppenverhalten einfach auch auf eure Communities in der Firma adaptieren. Ihr müsst euch überlegen, welche Strukturen brauche ich, damit alle informiert bleiben? Welche Strukturen brauche ich, um die Leute zu motivieren, zum Beispiel den Kalender zu checken? Weil jede Familie ist eigentlich gleich, der Kalender wird initiiert und die ersten 3 Monate funktioniert es gar nicht, weil dann irgendwie die Leute nicht reingucken. Und nach, wenn getriezt wird, schauen die Leute ein, sie tragen dann ihre Sachen ein und es funktioniert immer besser und besser. Und dieselben Thematiken müssen wir in der Community machen. Da ist egal, ob die Community 20 Leute groß ist, 200 Leute groß oder 2000 Leute groß. Natürlich hängt es stark von der Zielsetzung der Community ab. Wenn ich jetzt 2000 Leute in meiner Community habe, die ich nur darüber informieren will, dass ich jetzt im Leben was erreicht habe, dann interessiert es mich nicht, ob das 200 Leute erreicht, 1000 Leute erreicht oder 2000 Leute erreicht. In dem Moment, wo die 2000 Leute aber zum Beispiel meine Distributoren sind, die eine wichtige Verkaufsinformation bekommen sollen, dann ist mir wichtig, dass jeder einzelne dieser Personen es erreicht. Das heißt, je nach Zielsetzung ist es einfach wichtig, als Community Manager auch diese Kanäle zu etablieren. Und schaut da gerne mal in eure eigenen, in euer eigenes Umfeld, was vielleicht gar nicht mit der Firma zu tun hat. Und ihr werdet merken, wie viele geile Sachen und Strategien ihr findet, die ihr vielleicht euer Leben lang schon macht, die ihr einfach 1:1 auf eurer Community in der Firma anwenden könnt.
Ja, darf ich auch nochmal?
Nein. Weiß auch, Gäste schweigen und hören zu.
Musst du jetzt was trinken, weil du so einen trockenen Mund hast gerade?
Ja, von, ja, ja.
Von dem
ja, ja.
Power-Dialog oder Monolog.
Nein, darf ich auch mal trinken?
So, ja, ey, sag mal, ist genehmigt hier nicht. Nein, das, was du gesagt hast, das ist tatsächlich echt, diese Parallelen sind echt interessant. Und was ich da tatsächlich ganz cool finde, wenn man an den Hauptorganisator einer Familie denkt, also ich habe direkt ein Gesicht irgendwie aus unserer Familie direkt vorm Kopf, ne? Wo ich auch sage, alles klar. So, und in einem anderen Kontext habe ich dann direkt gesagt, alles klar, wir müssen nächste Woche uns hinsetzen und Nexus Community, die Family-Version konzeptionieren. so ein Mini-Spin-Off von unseren Funktionalitäten, um einfach solchen größeren Familien, es gibt ja teilweise Familien, die sind ja alle sehr fleißig, und dass sie dann so eine Plattform haben. Das ist natürlich Quatsch, aber irgendwie kam mir das gerade. Grundsätzlich hast du mir die Frage, die ich gestellt hätte, noch schon direkt vorweggenommen, so braucht denn auch jede Familie einen Community Manager? Ich glaube, brauchen nicht, aber jede Familie hat es irgendwie so, ne?
Genau, das ist eigentlich der Witz dahinter. Du hast in diesen Strukturen wie Familie etc. nativ einen, der sich darum kümmert. Und das geht genauso wie eigentlich Gemeinschaften und Communities zurückgehen bis in die Höhlenzeiten. ist es auch eigentlich schon immer so gewesen. Es gab immer diesen Patron in der Familie. Da war es der Papa zum Beispiel, der so ein bisschen gesagt hat, wir machen das und das. Wir können von Glück reden, dass heutzutage diese extrem harten Strukturen mit einem Führer, böses Wort sollte ich nicht aussprechen in dem Kontext, in einer Familie dann agieren. Aber wir müssen auch bedenken, irgendwo ist der Community Manager auch eine Art Führungsperson. Und diese Führungsperson ist dann auch entsprechend verantwortlich, wenn es notwendig ist, auch mal den Fuß auf den Boden zu stampfen und zu sagen, wir machen das jetzt so.
Vor allem
klar, wir sagen immer, Community Manager müssen nett sein und müssen die Leute mitnehmen. Aber manchmal ist es auch da, dass der Community Manager mal richtig Gas geben muss.
Vor allem dieses zielorientiert hat ja auch halt diverse Auswirkungen. Wenn du in einem Unternehmen bist und der Community Manager hat die Aufgabe, alle Leute irgendwie dazu zu motivieren, Informationen zu teilen, hat es ja diverse Potenziale. Informationsverlust wird vermieden, Effizienz wird gesteigert, die Kommunikation ist, wenn man es machen möchte, hatten wir letzte Woche mehr als genug drüber geredet, die Kommunikation wird messbar und Co. Und du hast einfach dann eine Hülle an Informationen und an Punkten, die du umsetzen kannst, damit es einfach besser funktioniert. In der Familie ist es tatsächlich ja ähnlich. Wenn ein Familienevent nicht funktioniert, dann haben alle einen scheiß Abend. So, Geburtstag ist nicht organisiert. Ja. Hey, bringst du den Kuchen mit und du den Salat? Und alle denken, ja, die Heidi macht schon. Dann kommen sie alle, haben alle Hunger und die sagen, ja, hast du den Kuchen mitgebracht? Nein, du wolltest doch den Kuchen machen. Ja, okay, dann hast du ja bestimmt den Salat gemacht. Nee, das wollte ja der Horst machen. Und am Ende sitzen da alle und keiner hat was zu essen. Das heißt, auch wenn man so diese Organisation macht, du bringst das mit, du bringst das mit. Hey, deine Soße ist die geilste, bring die mal mit. Und deine Aioli, hör mal, da setze ich mich auch abends, wenn keiner zuguckt, direkt rein. Und Co. Also das ist eigentlich genau so viel Organisation überall. Also ich will jetzt nicht sagen, so Familie ist 100% Community, aber es geht ja um die Parallelen. Ne?
Das Spannende ist eigentlich, dass du immer das Gleiche in den Personen hast, an verschiedensten Stellen der Gesellschaft, aber eigentlich nur der Name sich ändert. Du hast einmal den, ich sag mal, Familienvorsitzenden, der, wo alles sich um die Organisation kümmert. Du hast in der Firma den Manager, der die Firma steuert, du hast einen Projektmanager, der das Projekt steuert, du hast den Community Manager, der entsprechend dann die Community steuert. Das heißt, eigentlich müssen wir uns mal an diesem Manager-Begriff ein bisschen aufhängen, weil eigentlich ist es anderen Family Manager, wenn du so willst, aber eigentlich ist es so, du musst dem Community Manager auch die Möglichkeit geben, dass er managen kann. Er muss enabled werden in der Community, er muss die Rechte bekommen, dass er auch wirklich steuern kann und darf. Wenn der Community Manager nur als, ach, das ist die Sabine, ja, lass die mal reden, die mit ihrem komischen Events, die Mails kommen sowieso in Autoarchivierung rein, die kann mich mal hinten rumheben, dann wirst du nichts bewegen. Aber in dem Moment, wo die Sabine Ziele hat, die sie erreichen muss, braucht sie auch Kompetenzen und die Rechte, das durchzusetzen. In dem Moment, wo es nämlich heißt, okay, die Sabine kann auch mal richtig hier Dampf machen und du musst drauf hören, ansonsten wird jetzt zum Beispiel der Vorgesetzte informiert, dann hast du Möglichkeiten. Und es ist ein Geben und Nehmen. Wie, wenn deine Mitarbeiter als Manager nicht wollen, geht es auch nicht vorwärts. Wenn deine Community-Mitglieder nicht wollen, geht es der Community nicht vorwärts. Aber trotzdem schafft es der Manager durch Incentivierung und auch ein bisschen auch mal auf den Boden stampfen, die Leute dazu zu bringen, zu arbeiten. Genauso muss eine Community auch sein.
Also wir gehen ja jetzt auch sehr stark in diesen Bereich Community Manager an sich ein. Und das ist ja auch das, was wir, wenn wir mit Kunden oder potenziellen Kunden im Gespräch sind, ist es ja auch immer etwas, wo wir sagen, langfristig sehen wir das als Muss im Unternehmen. Ganz oft hören wir ja, also es hat schon immer ohne funktioniert und es wird jetzt auch weiterhin ohne funktionieren. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Aber ich denke, die Ausführung von dir ist tatsächlich da einfach auch nochmal so ein bisschen transparenzschaffend, weil Das ist genau das. Wir hatten letzte Woche das Beispiel, ja, wer ist denn, wenn du eine Community intern aufbaust, wer macht das denn dann? Ja, das macht ja dann irgendwie derjenige, der sowieso schon im Marketing ist oder der die Events intern plant und Co. Und dann einfach irgendwie so als Abfallprodukt irgendwo jemanden auf den Tisch hauen, der sowieso schon 120% ausgelastet ist, und dann hast du die Erwartungshaltung, ja, wird ja eh alles funktionieren, und diese Potenziale, die die Community hat, die knallen dann trotzdem rein. So. Und was ich ja eigentlich von Woche zu Woche, auch wenn wir darüber reden, also die Beispiele, die wir haben, die kommen ja nicht von irgendwoher, sondern die haben wir teilweise selbst miterlebt, indem wir selbst in Unternehmen gewesen sind und diese Community-Strukturen vorgefunden hatten. Wir hatten ja beide irgendwie immer passiv Communities aufgebaut und haben dann gemerkt, ja okay, wir setzen uns dafür ein, und wenn wir das nicht mehr machen, dann ist es tot. Dann floriert es bis zu einem gewissen Punkt und dann stagniert es, wenn einfach diese Verantwortlichkeit nicht mehr geklärt ist. Bei uns lag das, oder bei mir persönlich, will ich jetzt nicht damit reinziehen, bei mir lag das projektbedingt daran, dass ich einfach zwei neue Projekte bekommen habe und ich war komplett am Arsch. Ich hab 10 Stunden am Tag gearbeitet und ich hatte keine Zeit mehr dafür. Und es war auch, als ich dann mit meinem Chef gesprochen habe, war es dann auch so, ja nee, also dann mach das, wenn du dann Zeit dafür hast. So.
Richtig, so, und schon ist es vorbei.
So, und da wurde dann die Relevanz und das Potenzial dahinter einfach gar nicht gesehen. Also mir als dann Community Manager eigentlich wurde dann so dieses Feedback auch gegeben, ja, dann hast du jetzt halt einfach für deine Spielerei keine Zeit mehr. So unterstützt hätte ich das sowieso jetzt nicht oder so auf meine Projektagenda mit festen Ressourcen, die eingeplant werden müssen, ist das nicht drauf gewesen und das wird auch nicht drauf kommen. Und jetzt hast du keine Zeit, jetzt machst du es halt erstmal nicht. Und wenn du wieder Zeit hast ein bisschen, dann machst du es wieder. Ey, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, ist kompletter Schwachsinn gewesen. Wo hätte der fachliche Austausch sein können vom Projekt in ein anderes Projekt und Co., wie diese ganzen Leute miteinander kollaborieren und Co., wo hätte das hinkommen können, wenn ich einfach vielleicht damals gesagt hätte, hey, ich kann kein weiteres Projekt machen, ich muss das jetzt 50% meiner Zeit machen, weil guck mal, was wir da schon umgesetzt haben, guck mal, wie die anderen Sachen besser laufen und Co., also was haben wir gemacht, Kommunikation verbessert, Information verbessert, Leute in der Fläche enabled, Sachen zu machen, die bisher nur Zentralisten machen konnten, und das hat so viel Effizienzgewinne mit sich gebracht, ist aber eingeschlafen, weil ich keine Zeit mehr hatte, und da sage ich auch im Nachgang, scheiße, einfach scheiße.
Absolut, aber in dem Moment, wo halt an diesem Thema kein Geld hängt oder keine messbaren Werte, ist es halt uninteressant. Das Projekt, was du kriegst, da hängen x-tausend Euro dran, vielleicht sogar x Millionen Euro, ja, je nachdem, was für ein Projekt das ist. Und dann sagt man halt, ja, okay, gut, die Spielerei, wie du es so schön genannt hast, von Mason, die lassen wir da jetzt mal einfach einschlafen, weil die bringt der Firma ja nichts. In dem Moment, wo du nachweisen kannst als Community Manager, hey, dadurch, dass ich im letzten Jahr diese Community aufgebaut habe, haben wir bei den Zentralisten x Prozent an Arbeitszeit gespart. Das entspricht einem Stundensatz von Y, und schon hast du eine messbare Kernkomponente. Oder vielleicht sogar noch besser direkt, dadurch, dass die Fläche es selbst machen konnte, lag das Thema keine eine Woche, bis ein Zentralist sich darum kümmern konnte. Und dadurch haben wir in dieser einen Woche Y Gewinne gemacht. Also an der Stelle Fakten schaffen. Schaut euch an, auf welche Zahlen ihr einwirken wollt. Und guckt dann auch, dass ihr es messbar macht, dass ihr nachweisen könnt, meine Community, meine Initiative, meine Strukturen bringen dem Unternehmen was.
Die beste Community, die ich damals aufgebaut habe, war eine Community in Bezug auf ein System, wo ich der Produktowner gewesen bin. Es gab einmal im Jahr ein Event, wo die Leute zusammengekommen sind. Ich habe im Rahmen dieses Events, das ist zwar ein IT-Event gewesen, und ich bin dann Projektmanager, Prozessmanager gewesen, also die Produktownerschaft lag in einer anderen Abteilung, aber ich habe halt 100% meiner Zeit mit der IT zusammengearbeitet dann natürlich, und ich hatte dann meine Slots, Workshop-Slots an diesen Tagen, wo die Events von der IT waren. So. Und da passt jetzt das Did You Know, was ich mitgebracht habe, passt da perfekt rein. Ich würde das wie letzte Woche mal ganz kurz vorlesen. Eine Community ist ein hervorragender Weg, um Feedback zu generieren. Ob unternehmensintern oder extern, Mitglieder in einem Community-Umfeld sind eher dazu bereit, ihre ehrliche Meinung zu sagen. So, Wie war das damals? So, ich habe angefangen, diese Leute miteinander zu verbinden. Ich habe versucht, mich als Bottleneck so langsam ein bisschen abzulösen selbst, indem ich diese ganzen Sachen, die ich zentralseitig gemacht habe, mit in die Niederlassung gegeben habe. Und wir haben dadurch, sag ich mal, andere Leute fachlich enabled, etwas zu tun, was vorher nicht möglich war. Rechtekonzepte überarbeitet und Co. Und es hat alles funktioniert. Im Rahmen dieser Community, die sich entwickelt hat, hatten wir dann, habe ich von vornherein gesagt, Leute, offene, ehrliche Kommunikation, nur so kommen wir weiter. Und dann hieß es dann teilweise, hey, jo, wir haben hier eine Anforderung im System, die wollen wir so und so umsetzen. Und dann ging es los. Ne? Also jeder hat dann halt gemerkt, ich darf mitreden. Ich darf Feedback geben, ich darf mitmachen und ich darf mitgestalten. Ey, da kamen die ganzen Sachen raus. Ne? Teilweise stand ich vorne und ich sagte, ja, okay, die Anforderung, die ich mitgebracht habe, die war wirklich vom Design, vom Anforderungsthema, wie ich sie umsetzen wollte, war anscheinend wirklich so kacke, dass die 15 Minuten über die Anforderungen komplett diskutiert haben. Und am Ende hat diese gesamte Gruppe in diesem Workshop eine Funktionalität einfach mit mir gemeinsam designt und wir als Kollektiv, als Community in diesem Moment haben eine Funktionalität designt und die auch so eins zu eins umgesetzt wurde im System, wo wir im Nachgang, glaube ich, x-tausend Euro mehr umgesetzt haben, weil wir einfach mehr Informationen im System hatten, auf Basis deren wir verschiedene Logiken aufsetzen konnten und diverse andere Leute haben davon profitiert. Ne? Also ich will da jetzt nicht irgendwie tief ins Detail reingehen. Hört sich kryptisch an, ist keine Lüge, ist wirklich so gewesen. Aber dieses Miteinander kommunizieren, Feedback geben, knall ruhig mal rein, sag deine ehrliche Meinung, so, ey, das ist so wertvoll. Wenn du jetzt daran denkst, wo hast du in einer Community schon mal im Rahmen von Feedback dafür gesorgt, dass etwas besser wird? Hast du diesen Moment schon mal gehabt? Wenn ja, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meistens ist es so, dass du Prozesse optimierst. In dem Moment, wo du wirklich dieses Feedback suchst von deinen Leuten, kriegst du einfach ein besseres Gefühl für den Ist-Zustand und kannst viel mehr darauf eingehen, was muss geändert werden, was muss optimiert werden, wo kann ich den Prozess anpassen. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor, der das Thema Feedback, so würde ich das mal überschreiben, erzählt hast, ist, dass ihr ein Umfeld des Vertrauens schafft. Die Leute dürfen nicht das Gefühl haben, wenn ich dem jetzt sage, dass ich normalerweise das und das brauche für das Thema, dann nimmt er mir das weg und dann bin ich wegrationalisierbar, dann können die mich kündigen und was weiß ich. Das bringt nichts. Die Leute müssen, wie bei dir im Beispiel, das Gefühl haben, wenn ich da mitwirke, dann bessert sich was für mich. Ich werde effizienter, ich werde besser. Das heißt, es muss ein Gewinn für alle Beteiligten sein. Und da hatte ich dutzende Bereiche in der Vergangenheit. Primär fallen mir hier auch wieder Sachen aus meinem Projektmanager-Laufbahn ein. Aber du musst allgemein einfach sagen, ein Community Manager und Projektmanager sind relativ ähnlich, weil halt auch eine Community irgendwo ein Projekt ist, auf eine Art.
Kann man eigentlich sagen.
Und ja, Leute mitnehmen, Feedback einsammeln, super wichtig, aber auch parallel das Vertrauen schaffen. Die Leute dürfen dich nicht als Gegner sehen oder dürfen nicht sehen, ach, das ist doch Zeitverschwendung, da muss ich jetzt hin, weil die Sabine auf den Boden getreten hat, jetzt habe ich ja mal gar keine Lust mehr. Nee, dann muss auch dieses, okay, wenn ich da hingehe, boah, ich habe ja einen Mehrwert. Dann musst du direkt sehen, wow, das ist eine Umgebung des Vertrauens, hier kann ich mal richtig meine Meinung sagen und dann passiert auch was. Mhm. Das machst du 2-3 Mal und dann hast du die treuesten Community-Mitglieder überhaupt, die dich auch fragen, hey Mason, wir haben zwar erst in einem halben Jahr unseren nächsten Workshop, aber ich habe so viele Ideen, können wir vielleicht einen virtuellen Workshop nochmal reinknallen? Ich würde die gerne mal teilen. Und schwupps, hast du eine engagierte Community, die Leute interagieren miteinander. Es ist genial.
Du hast
ein Beispiel gefragt, das will ich noch schnell, bevor ich es wieder verliere. In einem Softwareprojekt war es bei mir so, dass ich die Leute hatte, die am Anfang gemeint haben, boah, nicht schon wieder neue Software. Boah, es ist kacke. Boah, es ist scheiße. Und du hast Zähne ziehen gemacht, du hast die Leute mitgeholt, du hast super schwer Feedback eingeholt. Und nach 1, 2, 3 Monaten regelmäßigem Austausch ist es plötzlich gekommen, dass die Leute zu mir gekommen sind. Hey, ich hätte die Idee, kann man das umsetzen? Theoretisch müsste doch das gehen. Das könnte mir so und so viel Arbeit ersparen. Und innerhalb von 2-3 Monaten ist die komplette Logik einfach umgeswitcht. Von ich muss denen nachreden und die Zähne wirklich ziehen zu, die kommen zu mir und ich muss eigentlich nur mitschreiben, was die sagen.
Mhm. Das ist richtig geil. Was mir da gerade auch gekommen ist, ist diese Identifikation. Du hast gerade gesagt, treue Community-Mitglieder. So, wir reden hier nicht über irgendwelche externen Communities, wir reden hier gerade über Corporate Communities. Treue Community-Mitglieder sind gleichbedeutend mit treuen Mitarbeitern.
Ja.
Und das einfach mal, und jetzt Schweigesekunde, lass mal sacken. Okay. Treue Mitarbeiter, das ist, wenn es jetzt einen HRler betrifft, das ist genau seine Arbeit. Dass der HRler sagt, ich muss dafür sorgen, dass meine Leute langfristig bei mir bleiben, ich hoffentlich wenig Fluktuation habe, ein bisschen Fluktuation ist normal, ist auch gut, aber ich will, dass meine Leute zufrieden sind und lange da bleiben. So, hey, und das kann diese Community mit sich bringen. Und vielleicht auch noch ein Beispiel von mir, bevor ich es vergesse, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, ist es so, wow, also diese Identifikation, die ist Hammer. Je länger die Leute bei dir sind in der Firma, desto mehr identifizieren sie sich mit der Firma, aber auch mit den Kunden. Im Rahmen der Themen und jetzt auch im Rahmen dieser Workshops, wo ich gerade das Beispiel darüber hatte, der meistgenannte Grund, warum eine Anforderung scheiße ist oder gut funktioniert, ist mein Kunde. Für meinen Kunden ist das nicht gut. Für meinen Kunden ist das gut. Da haben Leute darüber gesprochen, dass es ihre Kunden sind, die teilweise keinen Kundenkontakt haben.
Yeah, yeah.
Aber weil die so lange dabei sind, weil die gesagt haben, ich möchte für die Niederlassung, die Kunden der Niederlassung, möchte ich das absolut perfekte prozessuale Umfeld schaffen, dass die mit uns zusammenarbeiten können und let's go. So, das heißt,
das sind die Mitarbeiter, die nach 30 Jahren ein Gehalt kriegen, wo du denkst, what the fuck, geht in die Industrie, ihr kriegt 5-mal mehr, die aber trotzdem treu bleiben, weil sie einfach, sie sind länger da wie der Niederlassungsleiter, sie sind länger da wie alle möglichen anderen, sie sind richtig alt eingesessen und sagen, das ist meins.
So. Und das wird immer weniger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass führ jetzt deine Corporate Community ein und deine Leute bleiben wieder verhältnismäßig länger. Ja, das ist die Aussage. Es hilft dabei. Aber die Aussage ist jetzt nicht, du hast noch niemanden, der bei dir 40 Jahre arbeitet, führ unser System ein. Du kriegst innerhalb dann, 10 Leute von denen, die jetzt bei dir arbeiten, werden das zukünftig sein. So, das ist ja, ne, also es gibt ja Millionen Faktoren, die irgendwie da einen Einfluss drauf haben. Aber gerade diese Leute, wenn man sich diese Koryphäen eines Unternehmens anschaut und sich mit denen mal unterhält, das ist ja teilweise so Hammer, was da an Wissen und auch an Historie irgendwie in dem Kopf dieser Person schlummert, da sagst du ja, yeah. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Integriere solche Leute in eine Community und du wirst super gut aufgeschlaut, weil ich habe das mit einem potenziellen Kunden aktuell, wo gesagt wird, ja, ich bin die Person ist seit 36 Jahren im Unternehmen und jetzt fangen Projektteams an, Prozesse neu zu denken und kommen mit Ideen, die vor 15 Jahren schon mal bearbeitet wurden. Dokumentation ist noch vorhanden. Alle Informationen, warum das scheiße war, ist noch vorhanden. Die Entscheidungsgrundlagen, alles ist noch da. Und die interne Kommunikation läuft aber so bescheiden, dass erst am Ende des Projektes von den Leuten, die jetzt gerade arbeiten, bekannt wurde, dass das vor 15 Jahren schon mal getestet wurde und es komplett scheiß war. Ergebnis, genau das gleiche, Projektkosten, glaube ich, 100.000 Euro in Sand gesetzt. Mhm.
Und da musst du bedenken, diese Projektkosten sind ja ohne die Mitarbeiter, die mit reingerechnet werden im Regelfall bei solchen Unternehmen. Ja. Das heißt, wahrscheinlich hat die Firma da 200.000, 300.000 Euro verbrannt, nur dadurch, dass sie die Leute ein halbes Jahr oder Jahr hat werkeln lassen.
Das ist krass, das ist richtig krass. Und wenn du dann darüber nachdenkst, Baue eine interne Community auf, vernetze die richtigen Leute miteinander, schaffe fachliche Parallelen, sorge aber auch dafür, dass sich Leute, die vielleicht fachlich jetzt nichts mit zu tun haben, direkt einfach sich gegenseitig austauschen und dann schau dir an, was für ein wertvoller Informationsaustausch sich entwickelt, weil das, dieses Beispiel hätte nicht passieren dürfen. Und wenn du die Leute, ja, weil sie haben, und das habe ich auch hinterfragt, wärt ihr, wenn ihr euch grundsätzlich intern verbindet, wärt ihr, wenn ich jetzt sage, ich packe fachbezogene Gruppen zueinander, würdet ihr zugeordnet werden zueinander? Ja, würden wir. Warum habt ihr es nicht getan? So, dann machst du sogar die einfachste Community, fachbezogen die Leute zusammenführen und lass sie miteinander reden, dann wäre das Thema schon komplett eliminiert gewesen. Und das war dieser Aha-Moment, wo gesagt wurde, oh shit, ja, lass mal weiterreden. Ja? Und keine Ahnung, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie dann noch 20.000 Beispiele auspacke, dann haben wir 7 Stunden Folge.
Willst du nicht mal was trinken?
ich fühle mich so im Modus, weißt du, ich könnte jetzt die ganze Zeit 20.000 Beispiele, so, aber das ist halt, wenn dir so ein Thema am Herzen liegt, dann willst du einfach raushauen, ne? Also.
Ja, du, ich kenne das, ich mache das wahrscheinlich häufiger wie du.
Ja, bestimmt. Nein, ich glaube, da nehmen wir uns nicht viel.
Genau, wenn du 2 Labertaschen in einen Podcast setzt, dann hast du halt das Problem.
In einem anderen Podcast wird immer von Laberlauch gesprochen, den ich schaue. Das ist Football Bromance. Das sind echt 2 richtig coole Typen. Und die sind immer, wenn die im Laberlauch-Modus sind, dann hat auch immer einer von den beiden so einen längeren Monolog, haut dann ein paar Beispiele raus. Und dann heißt es aber auch Laberlauch-Modus. So, es ist so geil.
Okay, dann haben wir heute also schon 3 Fachthemen abgearbeitet. Wir haben einmal das Thema gehabt mit, wie viele Leute brauchen überhaupt eine Community. Wir haben einmal, eigentlich haben wir sogar 4 gemacht, wir haben super lange über den Community Manager, seine Rolle, was er bekommen sollte, geredet. Wir haben über das Thema Feedback-Kultur geredet und auch über das Thema Wohlfühlkultur.
Ja.
Das heißt, schon mal 4 super krasse fachliche Themen in gerade mal einer halben Stunde oder so bisher. Da können wir uns schon mal auf die Schulter klopfen. Hast du noch andere Themen mitgebracht? Weil heute ist ja alles bei uns zeitlich etwas kritischer und deswegen will ich die Folge auch nicht ins Unendliche strecken.
Ich habe tatsächlich mit dem Feedback und mit der Auswirkung von Communities intern, also wie die Teamstrukturen sich entwickeln und Co., das war mir einfach das Wichtigste. Ne? Also, dass fachbezogene Leute zusammengeführt werden, dass das einfach nochmal ein bisschen zur Sprache kommt und dass einfach da ganz, ganz viele Synergien sind, die messbar gemacht werden können. Und tatsächlich ist das für diese Woche eigentlich echt genug. Also klar, wir können jetzt wieder 20.000 andere Sachen raushauen, aber der Kern ist wirklich für mich diese Woche abgedeckt.
Dann lass uns doch mal in unsere 2 weiteren Kategorien gehen, die wir haben. Einmal wäre es die Sache Begegnung der Woche. Und da wäre bei mir definitiv das Thema Conny Gärtner aufzuführen, mit der ich schon häufiger zusammen habe. Das LinkedIn Live war bombastisch am Montag. Wer es nicht gesehen hat, schaut mal auf LinkedIn nach. Es ist auch super viel Content wieder drin. Da haben wir viel über Kommunikation im Unternehmen geredet und Messbarkeit. Das heißt, vieles aus unserer letzten Folge ist damit eingeflossen. Klar, wenn am Montag LinkedIn Live war, wir haben am Freitag gefühlt eine Stunde über Kommunikation gerantet, dann wird das auch irgendwo mit einfließen. Aber schaut es euch gerne an, lasst der Conny auch ein Like da, die freut sich mit Sicherheit darüber. Hast du eine Begegnung der Woche gehabt?
Keine Begegnung der Woche, aber eine Kommunikation der Woche. Und zwar bin ich gerade sehr, sehr stark auf LinkedIn aktiv. Und ich habe im Rahmen der verschiedenen Kommunikationen, die ich mit den Leuten mache, habe ich halt auch mal gesagt, hey, wir haben uns bei einer Veranstaltung gesehen, also leider nicht vor Ort gesehen, aber das ist auf jeden Fall unser Punkt, wo man hätte zusammenkommen können. Hat leider nicht geklappt aus zeitlichen Gründen und eine nachträgliche Kommunikation finde ich ganz cool und wir können ja mal schauen, ob wir irgendwie kollaborieren können in der Zukunft. Und das suggeriert ja, dass wir natürlich, und das ist halt mein Job, miteinander ins Gespräch gehen und schauen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, miteinander in eine geschäftliche Beziehung zu gehen. Und was ich richtig krass fand gestern, und das finde ich aber auch gut, ist, dass dadurch, und das habe ich auch bewusst so gestreut und auch gesteuert, dadurch, dass ich gesagt habe, dass wir potenziell zusammenarbeiten können, dann schrieb mir direkt jemand an und sagte, alles klar, was kostet das? So.
Oh, okay.
Das fand ich ganz interessant, weil die Person weiß ganz genau, wie das LinkedIn-Game funktioniert. So, entweder ich frage direkt, was es kostet, oder ich schreibe 3-4 Mal hin und her und dann kriege ich sowieso die Frage gestellt, ob ich zusammenarbeite. Und diese Person sagte direkt, was kostet das? Und ich kann dann jetzt schon mal direkt entscheiden, ob ich überhaupt mit dir weitersprechen möchte oder nicht. Weil auch diese Leute haben Budgets, und gucken und Co. Suggeriert wurde, ey, das Thema ist super interessant für mich, aber ich muss auf Geld achten. Und was kostet das? Und das fand ich einfach, so straight habe ich das habe ich noch nie gehabt. Und das war dann so ein bisschen so mein Kontakt der Woche. Also dadurch, dass ich die Person aktuell noch nicht gesehen habe und auch leider bei dem Event tatsächlich nicht gesehen habe, deswegen habe ich halt diese Anfrage geschickt. Mhm. Ich finde es super interessant. Das kommt mir direkt in den Kopf. Auf jeden Fall.
Aber das ist cool. Das heißt, die Leute verstehen langsam auch, wie LinkedIn funktioniert und verstehen auch, dass es neben den Verkäufern, die einfach nur, hey, hier, Standardtext runtergeschrieben und fertig agieren, dass es auch Leute gibt, die mit dir in Kommunikation treten wollen, die mit dir reden wollen, die auch wirklich für dich da sein wollen. Aber wenn du so viel unterwegs bist gerade auf LinkedIn, dann hast du mit Sicherheit auch einen Sales Cringe der Woche, oder?
Ich habe tatsächlich kein Sales Cringe der Woche, in dem ich mit jemandem drüber geredet habe. Tatsächlich aber auch wieder ein Sales Cringe Kontakt der Woche. Aber von der Perspektive, dass mich jemand angeschrieben hat und mir was verkaufen will.
Oh, okay, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, und das hast du jetzt gerade eigentlich vorweggenommen, diese Standardscheiße. Das geht mir auf den Sack. Es geht mir so auf den Sack. Dieses, hey, wie machst du das und das? Ja, also, hey, ich mache das und das so und so und was machst du eigentlich? Und auf meine Gegenfrage wird gar nicht reagiert, weil dann kommt dann nämlich
gar nicht geantwortet,
der automatisierte nächste Text, gescriptet, wie sonst was. Und, cool, danke für dein Feedback. Wie machst du denn eigentlich dann das? Gleiches Schema, du antwortest, ja, ey, wäre echt schön, wenn du mir auch antworten würdest.
Wahrscheinlich sogar gebottet, so, das heißt, es wird wahrscheinlich gar nicht gesteuert.
Und dann sei, okay, danke, ich habe gar kein Interesse. Und dann schreibst du sogar, dass du sagst, nee, jetzt gerade habe ich echt kein Zeit dafür. Und dann kommt dann die nächste Nachricht. Ja, hey, danke für dein Feedback. Lass uns doch das mal einen Termin definitiv machen. Ein Bot. Ich könnte so kotzen. Ne? Also wie unpersönlich kann es eigentlich sein? Weißt du, dann bin ich so salesmäßig halt wirklich in dieser Cringe-Schiene drin, weil ich versuche es professionell und vernünftig zu machen. Und ich werde aber unter einen Hut gekehrt mit den Leuten, die diese scheiß Botting-Kacke machen, weil erstmal kommt von mir eine Kontaktanfrage, da steht dann CSO in meinem Job und dann wird direkt gesagt, ja, Schema fängt wieder an. Nee, geh mir doch nicht auf den Sack, ich will doch nicht so auch diese Kacke machen. Ich schreibe nur die Leute an, wo ich denke, also, ey, das könnte wirklich Sinn machen und alle anderen, die schreibe ich doch nicht an.
Also wenn es schon einen Saleser nervt, dann merkt man echt, dass es an einem Punkt ist, dass es schwer wieder einfangbar ist.
Ja, also zumindest wirkt es so auf mich. Ne? Also ich habe, ne, also klar, ich kann dir jetzt ganz genau sagen, wie viele meiner Kontaktanfragen werden auch wirklich angenommen. Ich kann nicht sagen, wie viele dieser Leute überhaupt gar nicht aktiv sind und deswegen die Quote vielleicht gering ist. Ich kann aber noch sehen, bei wie vielen Leuten es ausstehend ist. So.
Also. Übrigens kannst du das sehen, indem du darauf achtest, indem du auf die Leute drauf gehst und schaust, wann haben die das letzte Mal überhaupt gepostet oder kommentiert, weil du siehst ja die Aktivität der Leute.
Ja, das stimmt. Viele von den Leuten sind tatsächlich wenig aktiv, aber heißt ja nicht, dass sie sich nicht anmelden.
Manche lurken ja auch.
Genau.
Man sagt ja immer so schön, First-Time-Poster, Long-Time-Lurker.
Ja, so, aber grundsätzlich, das ist an sich so der Sales Cringe der Woche. So. Wo ich auch sage, boah, nee. Also, ich versuche echt vieles zu machen und ich will es vernünftig machen, ich will es professionell machen. So. Aber es gibt immer die Leute, die den einfachsten Weg suchen und die machen dir dann, weil du den gleichen Kanal versuchst zu bedienen, die machen
alles kaputt.
Dir das dann kaputt, beziehungsweise nicht kaputt, sondern die erschweren dir das einfach. So, also Professionalität wird zu einem gewissen Punkt mit Füßen getreten, weil dir erstmal keine Professionalität unterstellt wird. So. Und das ist Abfuck. Wenn ich das merke, dass ich dann so in diese Schiene reinrutsche und die Leute antworten mir schon so, als wenn sie erwarten würden, dass sie so eine Bot-Nachricht bekommen, so, dann stelle ich das direkt auch klar. Und das sehen die Leute dann auch gern, dass die individuelle Kommunikation wirklich da ist. Aber ja, ich weiß halt, ich kenne die Nummer an Leuten nicht, die halt einen pauschal in diese Schublade schieben. Und das finde ich halt schade.
Ich habe letztens einen sehr, sehr lustigen Tipp von jemandem gehört, wenn man sowas vermeiden will oder Bots direkt erkennen. In dem Moment, wo man Vorname und Nachname hat als Felder, machst du in eins von beiden einen Punkt und ins andere deinen kompletten Namen rein. Weil entweder gehen die Bots mit dem Vornamen rein, dann machen sie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal dich als Beispiel nehme, du hast in deinem Vornamen Mason Klombika drin, stehen im Nachnamen Punkt, sprechen sie sich an, hi, Mason Klombika, Komma. Was schon mal dafür spricht, okay, gut, das ist irgendwie cringe. Oder noch schlimmer, wenn sie dann den Punkt machen, hallo, Punkt. Und wenn es umgekehrt ist, im Nachnamen, sehr geehrter Herr Mason Klombika, ist schwerer zu erkennen, aber auch schon untypisch, dass du das so machst. Und wenn es dann beim anderen ist, dass der Punkt da ist, sehr geehrter Herr, Punkt. Dann merkst du direkt, Bot, weg.
Ich hab auch geil eine Anfrage vorgestern bekommen von jemandem und der Text war, also ich kann ihn nicht ganz genau wörtlich wiedergeben, aber ich weiß ganz genau, was in dieser Bracket stand. Da war dann, hi Mason, ich komme wegen dieser und dann in Klammern, specific topic, nein, perspective topic steht da, in Klammern, perspective topic. Da hat sich der Bot einfach diese Topic, die mir zugeordnet wurde, nicht gezogen. Und dann wurde die Nachricht rausgeschickt. Hey Mason, I would like to talk to you about perspective topic. Und ich habe dann zurückgeschrieben, hey, ich glaube, dein Bot hat nicht funktioniert. Was für eine perspective topic habt ihr mir denn zugeordnet? Nie eine Antwort bekommen. Ich glaube, ich werde auch niemals eine Antwort bekommen.
Wahrscheinlich nicht, nein. Ja gut, Mason, dann schön, dass du vorhin das nochmal erzählt hast im Kundentermin. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg, viel Glück.
Ich habe da so Bock drauf, dankeschön.
Das wird mit Sicherheit richtig, richtig geil. Und ja, ich wünsche dir und unseren Zuhörenden ein wunderschönes Wochenende oder je nachdem, wann sie es hören, schönen Tag, morgen, Abend, gute Nacht, gute Badewannenaufenthalt.
Ich habe gerade direkt an die Badewanne gedacht.
Ich auch,
ja. Und ich dachte so, boah, nee, sag's nicht, ey, sag's nicht.
Und wir hören uns auch nächste Woche wieder, wenn es heißt Gemeinsam oder Unsinn, der Community-Podcast. Einen schönen Bye-bye.
Einen schönen Bye-bye, ganz genau. Tschüss.
Einen schönen Bye-bye. Ciao.